Ja, guten Morgen, ihr lieben Geschwister. Guten Morgen, lieber Rainer. Vielen Dank für die Einleitung, für die einleitenden Worte. Ja, das Thema lautet, wie gerade schon gesagt, Diener eines neuen Bundes. Und möge auch heute unser Herr wieder Gnade zum Reden geben und Gnade zum Hören auf sein kostbares Wort. Nur was in seinem Wort steht, ist absolute Wahrheit. Wie wir es immer verstehen, ist so eine Auslegungssache auch manchmal. Und da muss der Herr jeden Einzelnen im Geist führen. Und deswegen gilt auch bei diesem Dienst, wie bei allen Diensten ja, dass wir und die Zuhörer, in dem Fall ihr, aufgefordert seid, zu prüfen, das Gute behalten und das Schlechte eben dann einfach wegzutun, wenn euch der Geist so führt. Ja, unter der Überschrift Jesus der Retter ist da, haben wir uns ja die beiden letzten Male mit der Rettung Israels beschäftigt und sind der nachgegangen, so wie es der Apostel Paulus ja im Kapitel 11 des Römerbriefes beschreibt. Kommen wird aus Zion der Erretter. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob entfernen, so heißt es hier und auch in Jesaja 59, Vers 20. Und wir wissen alle längst, das geschieht am Ende der Tage, nachdem die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Das heißt, wenn die Gemeinde aus allen Nationen, die herausgerufen ist, wenn dieser 2000 Jahre andauernde Vorgang abgeschlossen ist, dann wird sich Gott wieder seinem Volk Israel zuwenden und die Verhärtung der Herzen und die Decke, die auf ihnen bis zum heutigen Tag liegt, ja, die wird er dann wegnehmen. Und dann heißt es ja im Kapitel 11, auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden. Und wir haben uns dann mit diesem ganz Israel ein bisschen beschäftigt und haben gesehen, dass ganz Israel eigentlich zunächst einmal den Überrest des Volkes am Ende der Drangsal Jakobs meint. Ja, der Überrest, der die große Bedrängnis, ich sage jetzt einmal, überlebt, die ja in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche stattfindet und die dann auf einen Schlag sich zu ihrem Messias bekehren werden und ihn erkennen werden. Und wir haben dann auch gesehen, so heißt ja dann in Römer 11, Vers 27, dass es eine Grundlage gibt für die Errettung seines Volkes, die dann in Kraft tritt. Und das ist unser erster Vers heute. Es ist das, was der Paulus in Römer 11, Vers 27 beschreibt, und das ist der von mir verfügte Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehme. Die Grundlage der Rettung des Volkes Israel ist der sogenannte neue Bund. Und dann haben wir uns am Ende noch zwei Fragen gestellt, die sich ja aus dem Gesamtkontext da ergeben haben. Was bedeutet eigentlich ganz Israel? Ja, im ersten Fall einmal der Überrest, der ins Millennium eingeht, ins tausendjährige Reich. Aber was ist mit den anderen? Ja, was ist mit den anderen aus Israel? Wie macht Gott hier weiter? Das war die erste Frage. Und wie jetzt in der Lesung von dir schon gelesen, Rainer schon erwähnt, was bedeutet eigentlich, wenn Paulus sagt, wir sind Diener des neuen Bundes? Wie ist das gemeint? Und wir wollen jetzt mal mit dem zweiten Punkt heute anfangen und um der Zeit wegen auch nur diesen zweiten Punkt eben heute ja, uns mal vornehmen. Damit wir aber eine Basis haben und das vielleicht auch besser verstehen können, müssen wir uns erst einmal nochmal die wesentlichen Merkmale des neuen Bundes vor Augen stellen. Dieser neue Bund stellt ja den Rahmen und die Garantie, wie schon gesagt, für die zukünftige Errettung Israels dar. Wie alle Bündnisse, außer einem, kommt gleich, die Gott mit seinem Volk und dessen Vätern geschlossen hatte, ist dieser Bund ein einseitiger, bedingungsloser Bund, der nur an die Verheißungen Gottes und an sein Handeln geknüpft und gebunden ist. Ich werde, ich will, sind die Schlüsselwörter, wie wir gleich noch sehen werden. Eine Ausnahme gibt es, es ist eben der Bund vom Sinai, der Gesetzesbund oder grob gesagt, vereinfacht gesagt, der alte Bund. Ein Bund mit wunderbaren Segensverheißungen einerseits und furchtbaren Fluchesandrohungen andererseits, deren Eintreten ja jeweils vom Verhalten, das heißt vom Gehorsam des Volkes Israel, dem Wort Gottes, das ist im Speziellen dem Gesetz, abhängig ist. Je nachdem, wie sie sich verhalten würden, würden die Segensverheißungen oder die Fluchesverheißungen eintreten. Und es zeigte sich sehr schnell, dass der natürliche, von der Sünde verdorbene Mensch, respektive der Israelit, vollkommen untauglich ist das Gute, das das Gesetz von ihm forderte, zu tun. Wir haben ja auch da schon drüber nachgedacht. Das Gesetz, das ihm Leben bringen sollte, das wurde dem unerlösten Menschen zum Fluch. Ja, es stachelte sogar die Sünde im Menschen an und brachte dem Tod noch mehr Frucht. So lesen wir in Römer 7, Vers 5. Und in 1. Korinther 15, Vers 56 sagt der Paulus diesbezüglich: Der Stachel, der Giftstachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Wie fatal das Gesetz, das zum Leben gedacht war, stachelte die Sünde im unerlösten Menschen sogar noch an und vermehrte ja letztendlich den Tod. Und wie wir auch schon besprochen und gesehen haben, ist der ureigentlichste Grund für die Unfähigkeit und gleichzeitig auch die Unwilligkeit des Menschen, ja, sein durch die Sünde verdorbenes Herz und sein verkümmerter Geist. Haben wir ja schon gesagt, das Herz des Menschen ist böse von Jugend an, es ist unfähig und er ist unwillig. Und genau das erkannte ja auch schon David, als er seine eigene Sündhaftigkeit drastisch erlebte, indem er, wie wir alle wissen, ja, mit Bathseba Ehebruch und dann auch daraufhin Mord beginnen. Und als er das erkannte, als ihm seine eigene Sünde, seine eigene Sündhaftigkeit vor Augen getreten ist, als ihm das alles bewusst wurde, da schreibt er ja dann diesen wunderbaren Psalm 51. Und da sagt er, wir wollen hier mal nur ein paar Verse herausnehmen, Psalm 51, Vers 2, als der Prophet Nathan zu ihm, also dem David, kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war, Ehebruch begangen hatte. Und da sagt David jetzt: Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Ja, der David war hier schon in dem Zustand, wo er die Sünde vollständig erfasst und erkannt hat, was da eigentlich geschehen ist. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Dann noch Vers 5, 6 und 7. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Hyssop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Ja, der David hat ganz klar erkannt, dass er von dieser großen Schuld und Sünde reingewaschen werden musste. Und dass er, und das ist entscheidend, und das ist auch in unserem, in aller Leben so, in allererster Linie sündigen wir immer gegen Gott, gegen seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit. Auch wenn hier natürlich der Nächste, der Mitmensch, massiv geschädigt wurde, ja, sogar getötet wurde. Aber in allererster Linie ist Sünde immer Sünde gegen Gott, gegen seine Heiligkeit, gegen seine Gerechtigkeit, gegen seine Person. Und deshalb, und das wusste auch schon David, ist auch nur Gott in der Lage, von der Befleckung durch die Sünde reinzuwaschen. Und genau darum bittet der David ja in diesen Versen. Ja, er fleht regelrecht darum. Durch Besprengung, in dem Fall mit Hyssop, einer Pflanze, die von Priestern zum Besprengen mit Blut und Wasser benutzt wurde bei den Zeremonialdiensten, durch Besprengung sollte Gott ihn reinmachen. Und er wusste, ja, wenn Gott ihn waschen würde, dann würde er wirklich rein sein. Dann würde er weißer sein als Schnee. Aber David war sich auch bewusst, dass nur ein Reinwaschen, eine Vergebung nicht ausreichend ist, auch wenn es total ist, aber sie ist nicht ausreichend. Es würde ihm ja wieder passieren. Und deshalb sprach er hier und wusste es auch, dass er in seinem Innersten komplett verändert werden musste. Ja, neu gemacht, neu geschaffen werden musste. Und so heißt es so wunderbar im 10. Vers: Erschaffe mir, ja, da steckt das Wort Bara, was bei der Schöpfung ja auch verwendet wird, erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Also wir sehen auch hier in dem Psalm 51 schon die drei wesentlichen Dinge, die entscheidend sind, damit ein Mensch komplett verändert wird: Entsündigung, ein neues Herz und einen festen, willigen Geist. Drei Dinge, worum hier der David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, bittet. Das alles wusste der David schon. Und genau das sind ja die Kernelemente des verheißenen neuen Bundes. Und hier, da wollen wir noch einmal die beiden wichtigsten Stellen dazu lesen. Wird ja an vielen Stellen vom neuen Bund gesprochen, manchmal auch als Bund des Friedens und so weiter. Aber die beiden zentralen Stellen, die kennen wir alle, sie stehen in Jeremia 31 und Hesekiel 36. Jeremia 31, Vers 31. Da gibt es die große Verheißung: Siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht Jahwe. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht Jahwe. Und jetzt kommt ein Teilbestand dieses Bundes. Ja, bedingungslos denken wir daran. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Was für eine großartige Verheißung. Ich lese noch den Vers 34, der ist hier nicht mehr auf der Folie. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einen seinen Bruder lehren und sagen, erkenne Jahwe, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht Jahwe, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Und Hesekiel 36, ab Vers 25, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten, und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ich werde. Wie wunderbar, wie tröstlich sind doch diese Worte, die Gott hier zu seinem Volk spricht, bedingungslos. Ja, es hängt nicht vom Willen, vom Laufen, vom Können des Geschöpfes ab, sondern allein von dem sich erbarmenden Gott. Sündenvergebung, Reinigung, ein neues Herz und einen neuen Geist, einen festen Geist durch die Gabe des Geistes Gottes. Willigkeit und Fähigkeit, im Gehorsam gegenüber Gottes Gebot zu wandeln. All das sind letztendlich die zentralen Verheißungen des neuen Bundes. Eine Sache, die wichtigste, die zentralste Veränderung, kommt hier in diesen Versen nur angedeutet zum Ausdruck. Aber schon Mose hat davon in 5. Mose 30 geweissagt. Und Jahwe, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du Jahwe, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Ja, Beschneidung ist hier das Stichwort. Was diese Beschneidung hat die Liebe, die vollkommene Liebe zu Gott, dann zur Folge. Ja, kurz zur Beschneidung. Beschneidung diente ja dazu, Fleisch wegzuschneiden im irdischen Bereich, ja, im natürlichen Bereich. Warum? Weil in dessen Falten der Vorhaut sich eben Krankheitserreger befinden konnten, die dann auch auf die Ehefrauen übertragbar waren. Und das war eben zur Aufrechterhaltung des Volkes Gottes eben aus hygienischen Maßnahmen wichtig. Allerdings war die Beschneidung eben auch ein wichtiges Symbol für die Notwendigkeit, ja, von der tödlichen Krankheit der Sünde im Herzen gereinigt werden zu müssen. Der wirklich entscheidende Eingriff, die wirkliche Beschneidung, die musste im Inneren, am Herzen vollzogen werden, wo Gott die Wegnahme von fleischlichen Dingen fordert, die das Herz von geistlicher Hingabe abhalten, sowie von wahren Glauben an ihn und der Fähigkeit, seinen Willen zu tun. Und so hat Gott eben beim Volk Israel das Geschlechtsorgan als Symbol für die Notwendigkeit des Menschen auserwählt, oder ausgewählt oder benutzt, um von seinen Sünden gereinigt zu werden, weil es für die menschliche Verdorbenheit am bezeichnendsten ist. Warum? Weil ja das männliche Glied dafür zuständig ist, Nachkommenschaft zu zeugen und damit ja auch von Generation zu Generation neue Sünder geboren werden. Der David sagt, von meiner Mutter an bin ich schon in diesen Sündenleib, in diesen Körper des Todes hineingeboren. Und deswegen, das alles hängt mit diesem Symbol der Beschneidung zusammen. Das neue Herz ist zugleich ein beschnittenes Herz, geistlich beschnitten. Durch die Gabe des Geistes Gottes ist nun der Mensch in der Lage, Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit seiner ganzen Person, und darum tut er auch freiwillig aus Liebe zu seinem Gott seinen Willen und wandelt in seinen Geboten. All das, was ja hier in diesen Stellen, die wir gelesen haben, auch verheißen ist. Also noch einmal, fassen wir kurz zusammen. Reinigung und Sündenvergebung, ein neues Herz und ein neuer Geist durch die Gabe des Geistes Gottes. All das sind die Verheißungen des neuen Bundes. Und wie erreicht nun Gott dieses Ziel für sein Volk? Wir alle kennen die gesegnete Antwort: durch die Dahingabe seines Sohnes am Kreuz von Golgatha. Zuerst musste die Sündenfrage geklärt werden. Ja, wir haben ja am Donnerstag, Manu, schon von dem Mittler gehört, der Mensch Jesus Christus. Der Mensch Jesus Christus, ja, Gott selbst wurde in seinem Sohn Mensch, musste Mensch werden, einen Menschenleib, wie wir annehmen, um dadurch die Sünde zu verurteilen. Römer 8, Vers 2. Auf sich zu laden, Jesaja 53, Vers 4. Und hinwegzunehmen, Johannes 1, Vers 29. Gottes Gericht über die Sünde wurde vollständig auf das sündlose Fleisch Christi übertragen, auf den Sündlosen. Und so sagt der Paulus ja in 2. Korinther 5, Vers 21, den, der Sohn Gottes, der Mensch wurde, der Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Einen anderen Weg gab es nicht. Nur so, durch die Hingabe seiner eigenen Person, konnte unser Herr zum Mittler werden und so ein durch Sünde und Tod verlorenes Volk, und wir wissen, eine ganze verlorene Menschheit zu erlösen. So groß ist die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Es gab keinen anderen Weg als diesen. Und so groß ist auch seine Liebe zu uns Menschen. Der erste Bund am Sinai wurde mit Blut eines Opfertieres eingeweiht. Das können wir in 2. Mose 24, Vers 8 nachlesen. Und wir wissen ja, alle Zeremonialordnungen des alten Bundes sind letztendlich ein Schatten auf das kommende Wahre. Auf das kommende Wahre, was sich in der Person unseres Herrn Jesus Christus offenbart und zielen letztendlich auf ihn ab. Und so musste und wurde ja auch der neue Bund ebenfalls mit Blut eingeweiht, bestätigt und besiegelt. Diesmal aber nicht mit einem irdischen Opferlamm, sondern mit dem Blut des wahren Passahlammes Jesu Christi. Er selbst ist die Erfüllung dieses schattenhaften Vorganges. In Matthäus 26 lesen wir ja davon, wie der Herr Jesus mit seinen Jüngern am Vorabend der Kreuzigung das Passahmahl, das Passaseder feierte. Wir können da heute nicht auf alles eingehen, aber achten wir einmal darauf, was der Herr Jesus sagt, als er den dritten von 4 Kelchen nimmt. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Im Judaismus symbolisierte dieser Kelch das Blut des Lammes, dieser dritte Kelch, das die jüdischen Erstgeborenen vor der letzten Plage in Ägypten rettete. Und so nannten sie ihn den Kelch der Erlösung. Unser Herr identifiziert sich nun hier bei diesem Passahmahl damit und sagt, dass sein Blut hier in diesem Kelch symbolisch ist. Dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Also er identifiziert diesen Kelch der Erlösung auf sich selbst. Ja, das am Kreuz vergossene Blut bedeutet ja letztendlich das Leben, das der Sohn Gottes für die Vergebung der Sünden dahingibt. Immer wenn die Schrift vom Blut spricht, meint sie ja das Leben, das das dadurch symbolisiert. Denn stellvertretend hätte dort, denn eigentlich hätte dort am Kreuz nicht der sündlose, der einzig wahre sündlose Mensch, unser Herr Jesus Christus, hängen dürfen, sondern der Sünder, also wir alle. Aber stellvertretend ist unser Herr Jesus Christus hier ans Kreuz gegangen. Aus Liebe zu uns gab er sich selbst für uns dahin. So lesen wir in Epheser 5, Vers 2. Hier in Matthäus 26 heißt es noch, dass dieses Blut für viele vergossen wird, also für sein Volk Israel. Später weitet sich das dann, und Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 14, denn die Liebe drängt uns dazu, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Also die Frage der Sünde wurde am Kreuz von Golgatha abschließend beantwortet. Abschließend beantwortet, ein für alle Mal. So sagt es auch der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 9, Vers 26. Nun aber ist er, der Herr Jesus, einmal auf den Abschluss der Zeitalter hin zur Beseitigung der Sünde durch sein Opfer geoffenbart worden. Ja, ein wesentliches Element des neuen Bundes, die Beseitigung der Sünde, die Vergebung ist damit ja vorhanden, in Kraft. Und so könnten auch die anderen Bestandteile der Verheißungen des neuen Bundes doch für sein Volk nach Golgatha jetzt in Kraft treten. Die Grundlage, das Mittel zur Sündenvergebung ist da, ist gelegt. Was fehlt noch? Das neue Herz und der Heilige Geist. Und wie macht Gott das nun? Wie macht Gott hier weiter? Wie erreicht er das? Durch Wiedergeburt, Neuzeugung von oben her. Schon der Herr Jesus sagt ja zum Nikodemus in Johannes 3, und 3, Vers 4 und 5, lesen wir alles vor. Nikodemus sagt zu ihm, also zu unserem Herrn Jesus, wie kann ein Mensch gezeugt und geboren werden, wenn er schon alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden? Und da sagt Jesus ihm dann, Amen, Amen, ich sage dir, wenn einer nicht gezeugt und geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er in die Königsherrschaft Gottes nicht eingehen. Also die Neuzeugung, die Tauglichkeitsmachung für die Königsherrschaft Gottes, die erfolgt aus Wasser und Geist. Reinigendes, lebensspendendes Wasser des Wortes Gottes in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Wasser und Geist. Und genau das darf ja dann auch der Petrus, ein Apostel der Beschneidung, seinem Volk ja bezeugen. Ihr seid doch von Neuem gezeugt und geboren worden, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Ja, das sehen wir, es ist wirklich so. Das Wort Gottes, Wasser und Geist, also das Wort Gottes zusammen mit dem Geist, das schafft Leben, göttliches, unvergängliches Leben. Und so erfolgt die Neuzeugung und damit die Schaffung eines neuen Herzens und eines neuen Geistes durch diese Zeugung von oben her. Und dabei gibt Gott, wie verheißen, seinen Geist in den, der neu gemacht ist. Ja. Und dieser Geist, der befähigt nun zu einem Wandel im Liebesgehorsam. Also genauso, wie es im neuen Bund verheißen ist. 1. Johannes 3, Vers 23. Und dies ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus. Das ist ja die Vorbedingung, ja? Die glaubende Annahme dessen, was Gott in Christus getan hat. Und dann heißt es hier weiter, und einander lieben, entsprechend dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. An dem Geist, den er uns gegeben hat. Der Geist befähigt also den neugezeugten Menschen zum Wandel in den Geboten Gottes. Und all diese Segnungen des neuen Bundes hätten jetzt seinem Volk Israel zuteil werden können. Der neue Bund hätte in Kraft treten können und damit auch die Kräfte des zukünftigen Zeitalters, so sagt es ja auch der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 6, Vers 5. Am Pfingsten und darüber hinaus wurde dem Volk Gottes, dem Volk Israel, das ja auch deutlich vor Augen geführt. Aber wiederum, zum zweiten Mal wollten sie nicht, glaubten nicht Gott, und damit fehlte die Grundvoraussetzung des neuen Bundes, der Glaube an ihren Erlöser und Messias Jesus. Der Anbruch des zukünftigen Zeitalters, des Millenniums, wurde nach Gottes Plan um 2000 Jahre nach hinten verschoben, bis sie dann endlich, ja, müssen wir fast sagen, durch schweres Gericht zubereitet sprechen werden: gesegnet sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Soweit, was Israel betrifft. Und jetzt sind wir bei unserem Thema: Diener eines neuen Bundes. Ja, die Heilsverwaltung der Gemeinde begann. Im zweiten Korintherbrief, und da werden wir einige Stellen noch lesen, muss sich der Apostel Paulus ja gegen Angriffe, gegen seine Person, gegen seine Persönlichkeit, seine Autorität als Apostel, gegen Angriffe, die sich auf seine Motive bezogen und überhaupt auf seinen Dienst, ja, bezogen, muss er sich verteidigen. Ja, da gab es Widersacher in den Gemeinden, zum Teil von außen auch hineingekommene, und gegen die muss er sich hier im zweiten Korintherbrief verteidigen. Im dritten Kapitel dieses zweiten Korintherbriefes geht er auf die Empfehlungsschreiben ein, die diese falschen Lehrer in der Gemeinde als Beglaubigung vorweisten. Also da waren externe Lehrer in die Gemeinde gekommen und hatten Schreiben mitgebracht, wo ihnen ausgestellt wurde, dass sie glaubwürdig oder befähigt wären für das, was sie von sich gaben. Und er ging auch auf den Vorwurf ein, dass er ja kein solches Beglaubigungs- oder Empfehlungsschreiben vorweisen hat, er als Apostel Jesu Christi. Er entgegnet dann in diesem Kapitel diesem Vorwurf, indem er darauf verweist, dass die Korinther selbst sein Empfehlungsschreiben ja sind. Sein Brief in sein Herz eingeschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Und gleichzeitig sagt er hier auch, und jetzt sind wir im dritten Vers des dritten Kapitels, dass die Korinther selbst ein Brief des Christus sind, der durch seinen und der anderen Brüder ausgestellt worden sind. Durch seinen Dienst. An euch wird offenbar, 2. Korinther 3, Vers 3, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt durch unseren Dienst und eingeschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln von Stein, sondern auf Herzenstafeln von Fleisch. Ja, ein Brief Christi, ausgefertigt durch seinen Dienst, geschrieben nicht durch Tinte, sondern durch den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Und das Material, auf welches der Geist Gottes schrieb, nicht Steintafeln. Ja, Steintafeln, da denken wir an die Tafeln des Gesetzes im ersten Bund. Nein, Herzenstafeln aus Fleisch sind die Grundlage, auf die der Geist Gottes jetzt schreibt. Fleischerne Tafeln des Herzens. Fleischern, müssen wir aufpassen, meint hier nicht Fleisch im negativen Sinn, sondern Fleischern, wie in der vorhin gelesenen Verheißung in Hesekiel 36, 26. Ein steinernes Herz ist halsstarrig und eigensinnig. Ein Herz aus Fleisch ist weich und nachgiebig. Das ist das neue Herz. Das ist die neue Schöpfung, die durch den Geist geschaffen wurde und in der Geist Gottes auch Wohnung genommen hat. Dies langt doch, so sagt der Apostel Paulus, als Nachweis und Empfehlung seines Dienstes. Und nun sagt er in den folgenden Versen das, was wir zu Beginn schon gelesen haben: Eine solche Zuversicht haben wir durch den Christus, Vers 4 und jetzt Vers 5, durch den Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns selbst aus fähig werden, uns etwas zuzurechnen, gleichsam aus uns selbst, sondern unsere Befähigung stammt aus Gott. Ja, alles das, was der Paulus jetzt anführt, Da ist er sich bewusst, das ist nicht aus ihm heraus, sondern es ist ihm von Gott geschenkt worden. Er ist selbst befähigt worden, diesen Dienst zu verrichten. Er wurde von Gott tauglich und tüchtig gemacht dazu. Und das wiederholt er jetzt in Vers 6 noch einmal. Da gab es einen Kopierfehler, ich lese ihn euch vor. 2. Korinther 6, der uns auch fähig gemacht hat zu Dienern eines neuen Bundes. Fähig gemacht zu Dienern eines neuen Bundes, sagt der Paulus hier. Was heißt das nun? Ja, wie ich festgestellt habe, gehen an dieser Frage in den heilsgeschichtlichen Kreisen und in heilsgeschichtlichen Auslegungen die Meinungen weit auseinander, sehr weit. Umso wichtiger möchte ich daran zu erinnern, ist alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Auch das, was ich jetzt dazu sage. Ich persönlich verstehe es so. Diener des neuen Bundes, das ist ein Diakon. Das ist ja das griechische Wort. Man könnte auch sagen, ein Beamter im Tätigkeitsbereich neuer Bund, der einer Tätigkeit nachgeht, die auf Grundlage, ja, des ihm geschenkten Vermögens des neuen Bundes oder im Rahmen des neuen Bundes stattfindet. Ich versuche es gleich noch besser zu erklären. Diener des neuen Bundes ist also ein Diener, der fähig ist zum wahren Dienst für Gott. So verstehe ich das. Zu diesem Dienst wurde der Apostel Paulus, aber auch alle anderen, tauglich, tüchtig und fähig gemacht. Wodurch? Indem die Merkmale des neuen Bundes auch auf ihn von Gott angewandt worden wurden und worden sind und bis auf den heutigen Tag auch für jeden, der eben auch tauglich und fähig gemacht wird, angewandt wird. Was waren das für Merkmale? Durch das Blut Christi abgewaschen, geheiligt, gerecht gesprochen in dem Namen des Herrn Jesus Christus und durch seinen Geist. So sagt der Apostel Paulus im 1. Korinther 6, Vers 11. Abgewaschen, geheiligt, also ausgesondert, gerecht gesprochen. Wir wissen ja, auf welcher Basis, ja, auf der Rechtfertigung, die der Paulus ja im Römerbrief entfaltet, in dem Namen des Herrn Jesus Christus und durch seinen Geist. Das war das eine. Und dann, zweitens, durch den Heiligen Geist neu gezeugt, neu geschaffen. Und das ist das Entscheidende. Was sagt der Paulus im Galater 6, Vers 15 darüber? Unsere Herkunft, dem Fleische nach, spielt in Christus keine Rolle, ist ohne Bedeutung. Was zählt, ist allein eine neue Schöpfung. Das ist das Entscheidende. Die neue Schöpfung ist das Entscheidende. Und dieser Schöpfungsakt Gottes geschieht ja in dem Moment, wo ein Mensch das Wort Gottes hört und in seinem Herzen zu glauben beginnt. In dem Moment, wo er in Christus hineinkommt, können wir jetzt nicht darauf eingehen, was da alles passiert, aber feststeht, ist daher jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die Reihenfolge ist also, wie wir alle wissen, hören, glauben, neu gezeugt und versiegelt werden durch und mit dem Heiligen Geist. Das ist die Art der Tüchtigkeit und Tauglichkeit, die den Dienst am Neuen und im Rahmen des Tätigkeitsbereiches Neuer Bund voraussetzt und kennzeichnet. Das ist die Befähigung, die Paulus hatte, aber auch eben alle anderen Neugezeugten und die sie damit zu Dienern des Neuen Bundes macht, indem er ihnen seinen Geist gegeben hat und mit diesem Geist, und das ist das Entscheidende, auch die Liebe Gottes ist ja in die Herzen ausgegossen. Römer 5, Vers 5. Und dann heißt es hier, nachdem es gerade im Kapitel 3, Vers 6 hieß, der uns fähig gemacht hat zu Dienern eines neuen Bundes weiter, worin besteht dieser Dienst? Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ja, dieser Dienst besteht nun eben im Geist und nicht mehr wie im alten Bund im Buchstaben des Gesetzes. Das heißt, unter den zwar an sich guten Vorschriften des Gesetzes, die aber in ihrem eigentlichen wahren Sinn vom unerlösten Menschen nie erfüllt werden konnten. Und deswegen, wir haben es ja schon gesagt, führte ja das Gesetz, obwohl zum Leben gedacht, auch zum Tod. Der neue Mensch, die neue Schöpfung, ist aber losgemacht vom Fluch des Gesetzes und durch den Geist lebendig gemacht, hat unvergängliches Leben aus Gott. Wie wunderbar. Ja, da ist alles neu. Siehe, Neues ist geworden, sagt der Apostel Paulus. Und dann stellt er in den weiteren Versen hier den Dienst des alten Bundes, dem Dienst des Buchstabens, dem Dienst des neuen Bundes, dem Dienst des Geistes gegenüber. Zwei Sachen unterscheidet er, stellt hier konträr gegenüber. Das eine war der Dienst des Todes, jetzt ist es der Dienst des Geistes. Das alte war der Dienst der Verdammnis, jetzt ist es der Dienst der Gerechtigkeit. Und er zeigt dann in den Versen, auf die wir jetzt leider nicht näher eingehen können, auf, wie viel größere Herrlichkeit der neue Dienst hat. Ja, nämlich eine bleibende und unvergängliche Herrlichkeit als Verheißung. Eine Herrlichkeit, die sich in Christus offenbart und die von allen, die in Christus sind, jetzt schon erblickt und erkannt werden darf, weil sie mit aufgedecktem Angesicht unverhüllt ihn, den Herrn Jesus, seine Person und sein Werk betrachten dürfen. Und dieses Betrachten der Person unseres Herrn Jesus, das verwandelt die, die auf ihn blicken, zugleich in sein Bild hinein. Das lesen wir in Vers 18. Was für ein großartiges Geschenk. Also wenn wir den Herrn Jesus in seinem Wort und durch den Geist geleitet erblicken, dann werden wir in sein Bild hinein verwandelt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, sagt der Apostel Paulus. Das hört nicht auf, damit wären wir nicht fertig in diesem Leben. Israel dem Fleisch nach, die noch unter dem alten Bund sind, kann diese Herrlichkeit nicht erblicken, derzeit. Ja, es ist unter einer Decke, ihr Sinn ist verstockt. Erst wenn der Zeitpunkt gekommen ist, erst wenn diese Decke weggezogen wird, dann wird es sich zu seinem Messias wenden. Und dann wird ihnen auch, wie uns jetzt schon, der Christus in ihren Herzen aufleuchten. Und sie werden glauben und vertrauen. Und dann kommen eben auch die wunderbaren Verheißungen des neuen Bundes über sie. Sie werden freigemacht werden zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, in deren Genuss wir jetzt schon stehen. Ja, Freiheit, das ist ein großes Stichwort. Für die, die in Christus sind, gilt das, was der Paulus hier im Vers 17 sagt. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Alle in Christus sind zur Freiheit befreit. Galater 5, Vers 13. Sind erlöst vom Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, Vers 2. Dem Zwang, sündigen zu müssen. Ja, und davon sind wir erlöst. Sind frei von den vergeblichen Versuchen, die Forderungen des Gesetzes als Weg zur Gerechtigkeit einzuhalten. Wir sind nicht mehr unter der Verdammnis des Gesetzes und unter die Herrschaft Satans versklavt. Das ist das, was der Herr Jesus schon seinen Jüngern verheißt in Johannes 8, Vers 36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein. Und das ist das, was wir unserem Stand entsprechend jetzt schon haben. Dass wir es im Alltag, im Wandel manchmal eben noch nicht ergreifen können, das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ja das, was wir Wachstum und Heiligung nennen, wo der Geist Gottes uns ja erziehen will. Und er tut es auch. Aber unserem Stand nach ist das alles schon so gegeben. Dies ist eben der herrliche Stand, in dem alle Kinder Gottes stehen dürfen. Also, alle, die jetzt durch den Geist lebendig gemacht sind, sind auch Diener des neuen Bundes, in dem Sinn, dass sie sich vom Geist Gottes leiten lassen und dadurch in die Lage versetzt sind, aus Liebe zu ihrem Vater, aus Liebe zu ihrem Herrn, der sie erkauft hat, der sie erlöst hat, im Gehorsam gegenüber seinen Geboten zu wandeln. Und es klingeln bestimmt bei uns wieder die Glocken, Gebote, Gesetz. Diese Gebote sind nicht das Gesetz, sondern es ist das Wort Gottes, das Gesetz der Freiheit nennt es Jakobus, oder der Paulus sagt, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, das uns frei gemacht hat vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wahre Freiheit besteht in der Bindung an unseren Herrn Jesus Christus, in einem Liebesgehorsam gegenüber seinem Willen. Ja? Geistgeleiteter Wandel, das ist hier das Stichwort. Und dadurch wandeln wir in seinen Geboten. So drückt es ja der Johannes aus. Und schon das Gesetz vom Sinai hatte die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, ja, als die beiden größten Gebote, ja, zum Ziel. Erst aber der neue Mensch, dem der Heilige Geist gegeben ist und in dessen Herzen damit die Liebe ausgegossen ist, erst der neue Mensch kann diese beiden Gebote wirklich erfüllen und damit auch das ganze Gesetz, obwohl er nicht mehr unter Gesetz steht. Das ist ja das, was der Paulus an einigen Stellen so formuliert. Ich habe jetzt mal nur eine herausgegriffen, Römer 13, Vers 8. Bleibt niemand etwas schuldig, außer der göttlichen Liebe zueinander, die ja jetzt in unsere Herzen ausgegossen ist. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, was angeordnet wurde, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und jedes andere Gebot ist in diesem Wort in den Hauptpunkten zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wer das tut, hat automatisch das Gesetz erfüllt. Aber nicht wir müssen das tun. Christus selbst befähigt und erfüllt durch seinen Geist und ermöglicht einen vor ihm wohlgefälligen Wandel. Denn wenn wir im Geist wandeln, wird die Rechtsforderung des Gesetzes, die gerechte Forderung des heiligen und guten Gesetzes erfüllt. Das sagt der Paulus ja im Römer 8. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Ja, wie wunderbar. Wir brauchen nicht uns hier mit dem Gesetz zu beschäftigen. In dem Moment, wo wir im Geist wandeln, wird automatisch nebenbei auch das Gesetz erfüllt. Noch einmal, nicht falsch verstehen, alle Menschen des neuen Bundes, also das ganze erlöste Israel und auch alle, die jetzt Diener des neuen Bundes sind, sind freigemacht vom Gesetz. Ja? Nicht falsch verstehen. Aber der Geist Gottes in ihnen erfüllt automatisch nebenbei die heiligen und gerechten Forderungen des Gesetzes. Befreit zum Dienst für ihn. Das ist also unser wunderbarer Stand. Und dieser wunderbare Stand, der hat auch natürlich Folgen, Konsequenzen. Und auf die geht der Paulus in den folgenden Versen, wir sind jetzt im Kapitel 4 des 2. Korintherbriefes ein. Er sagt ja hier im Vers 1, darum, weil wir nach Gottes Erbarmen diesen Dienst empfangen haben, und jetzt kommt eine erste Folgerung, werden wir nicht müde. Also dieser Dienst zieht auch Konsequenzen nach sich. Und diese beschreibt der Paulus jetzt hier, Kapitel 4, bis einschließlich Kapitel 7, Vers 1. Können wir jetzt nicht drauf eingehen, könnt ihr aber alles mal nachlesen. Der Zeit wegen nur jeweils ein Stichwort. Wir werden nicht müde. Warum? Weil wir der Wahrheit gemäß wandeln. Vers 2. Weil Gott es Licht hat werden lassen in unserem Herzen zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Vers 6. Weil wir einen Schatz in irdenen Gefäßen haben, den Christus in uns. Wir haben es in der Einleitung ja auch gehört. Und er mit seiner Kraft in uns und durch uns wirkt. Vers 7. Weil selbst wenn unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere neue Mensch Tag für Tag erneuert wird. Vers 18. Dann das wunderbare Kapitel 5. Da geht es ja zuerst einmal um eine ernste Ermahnung, dass wir alle einmal vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden müssen. Und deshalb wollen wir alles daran setzen, unserem Herrn wohlgefällig zu sein. Und dann geht es, wir haben den Vers schon gelesen, in Kapitel 5 darum, dass der Herr Jesus, dass Christus für alle gestorben ist und dass alle, die jetzt Leben haben in ihm, eine neue Schöpfung sind, ihm leben wollen und sollen. Und uns auch gleichzeitig der Dienst der Versöhnung aufgetragen ist. Unsere Botschaft an die, die noch draußen sind, muss lauten, lasst euch versöhnen mit Gott. Und in Kapitel 6 zeigt der Apostel Paulus an sich selbst dann exemplarisch auf, was dieser Dienst für ihn bedeutet, was er alles tut und unternimmt. Und gleichzeitig sagt er nicht ich, sondern die Gnade Gottes ist es, damit dieser Dienst nicht verlästert wird. Ganz Hingabe, ja, Kapitel 6, da zeigt der Apostel Paulus, was er alles tut, an sich machen lässt, um seinem Herrn treu zu dienen für diesen Dienst. Und dann ergeht schließlich an alle die Aufforderung zur Absonderung und Reinigung von der Welt. Wir wollen die Gnade nicht umsonst empfangen, noch unsere Tauglichkeit im Wandel durch Betrüben des Geistes dämpfen. Und der Paulus nimmt in diesen abschließenden Versen Bezug auf die Verheißungen der Propheten im Rahmen des Neuen Bundes und auch das, was der Mose ja schon vorhergesagt hat. 2. Korinther 6, Vers 16, das ist jetzt die Ermahnung, eben, die er uns hier vor Augen stellt. Wir sind ja der Tempel des lebendigen Gottes, sagt hier der Paulus. Ja. Müssen wir auch mal drüber nachdenken, was bedeutet das? Dadurch, dass der Geist in uns wohnt, ja, sind wir die Wohnung, der Tempel des heiligen Gottes, des lebendigen Gottes. Unvorstellbar, können wir nicht ausdenken, was das bedeutet. Nur möglich, weil wir davor eben gereinigt und geheiligt wurden. Ich will unter ihnen wohnen und umhergehen und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum, das ist die Konsequenz, die logische, geht aus ihrer Mitte heraus und sondert euch ab, spricht Jahwe, und rührt Unreines nicht an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht Jahwe, der Allmächtige. Also Aufforderung zur Absonderung und Reinigung von den Dingen, die uns beschmutzen, weil Gottes Geist, ja, Gott selber in uns wohnt. Ja, ein kurzes Fazit. Dieser neue Bund unterscheidet sich vom alten insofern, als dass keine Bedingungen damit verknüpft sind. In ihm spricht Gott Worte der souveränen Gnade aus. Wir haben sie gehört, ich werde. Der Gnadenbund, der neue Bund, entspricht dem, was Jahwe, was Gott dem Volk durch die Propheten verheißen hat. Und er wird sich für das Volk Israel in zukünftigen Tagen erfüllen. Das wollen wir auch immer wieder festhalten. Die Grundlage für diesen neuen Bund ist der Opfertod Christi, sein Blut, wie wir es aus seinen eigenen Worten erfahren haben, als er sein Mahl einsetzte. Weil er für jenes Volk starb, also für sein Volk, wird ganz Israel, das Haus Israel und das Haus Juda, in die durch diesen Gnadenbund verheißenen Segnungen eingeführt werden. In der Zwischenzeit, während Israel noch nicht in diesen neuen Bund eingetreten ist, werden Heiden, die von Natur dem Bürgerrecht Israels entfremdet und Fremdlinge Betreff der Verheißungen sind, den Nationen ist ja kein neuer Bund verheißen worden, durch das Blut des Christus nahegebracht. Epheser 2, 12 bis 13. Sie genießen jede geistliche Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus und werden Glieder am Leib Christi und Miterben mit dem Herrn Jesus Christus. Die Nationen sind jetzt, mein Verständnis, Diener des neuen Bundes, insofern sie durch dieselben Erlösungs- und Lebensprinzipien, nämlich des Geistes, des Wassers und des Blutes, durch die einmal auch Israel erlöst wird, in Christus Jesus tauglich gemacht worden sind und für den Dienst für Gott und für ihn zur Verfügung stehen. Wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, Römer 11, 25, dann wird Gott sich in Gnaden wieder seinem Volk Israel zuwenden, das er nicht verstoßen hat. Und dieser neue Bund wird dann völlig ausgeführt werden. All diese Verheißungen zur Wiederherstellung, die zeitlichen und die geistlichen Segnungen, die durch das ganze prophetische Wort des Alten Testaments in so reichem Maße gegeben wurden, werden dann aus Gnaden über sie kommen. Dann wird ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeit nie mehr gedacht werden. Dies alles wird geschehen, wenn der Herr Jesus wiederkommt, der allein die Gottlosigkeit von Jakob abwenden kann und wird. Ja, wie groß ist doch seine Gnade uns gegenüber, mit der er uns in diesen wunderbaren Stand in Christus hineingestellt hat, berufen und fähig gemacht, um für ihn da zu sein. So lasst uns auch entsprechend wandeln. Ich möchte noch Philipper 3, Vers 3 uns lesen. Denn wir sind die Beschneidung, sagt der Apostel Paulus. Ja, denken wir an die wahre geistliche Beschneidung, auf die konnten wir jetzt nicht wirklich eingehen, die wir im Geiste Gottes ihm Verehrung und Dienst darbringen. Uns rühmen in Christus Jesus und nicht auf Fleisch unser Vertrauen setzen. Allein auf das, was uns in unserem Herrn Jesus geschenkt ist. Damit sind wir eigentlich am Ende. Es ist aber erst 11. Ich weiß jetzt nicht, was du zum Herrn mal noch sagst. Wir hatten es ja angesprochen, Rainer. Ich könnte noch zwei Sachen dazu ergänzen, die würden da reinpassen. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen wolltest zum Herrn mal speziell.
Ja, ich weiß nicht, was du jetzt sagen willst.
Ich fange mal an und du unterbrichst mich dann.
Ich passe mich an.
Die Grundlage unserer Befähigung zum Dienst für Gott ist und bleibt das teure Blut unseres Herrn und Retters Jesus Christus, durch das wir nahegebracht worden sind. Wer will, kann ja noch einmal unter diesen Gesichtspunkten Epheser 2, 11 bis 22 lesen. In Epheser 1, Vers 7 heißt es ja, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und das ist ja auch das, was wir beim Herrn mal verkündigen, das wir jetzt dann eben anschließend halten dürfen. Das ursprüngliche Gedächtnis mal Israels für die Befreiung aus Ägypten, wir haben es ja am Anfang gesagt, das dann durch das Opferblut Jesu auf Golgatha eine neue Sinndeutung erhielt, ist nun auch der Gemeinde aus den Nationen als Gedächtnismal für das Leiden und Sterben Christi verordnet. Der Apostel Paulus hat ja von unserem erhöhten Herrn selbst das Mal des Herrn empfangen. Die Einsetzungsworte bei Paulus stimmen fast wörtlich mit den Worten im Lukas-Evangelium überein. Aber es gibt auch zwei kleine Unterschiede. In den Evangelien lesen wir von einem für euch, für viele. Hier sind wir ja auf dem Boden Israels, denjenigen, denen der neue Bund verheißen ist. Diese Worte fehlen im Text des Paulus an die Korinther. Warum? Während das Passamal ein Gedächtnismal für die Erlösung Israels durch ihr Messias ist und sein wird, sollte das Herrnmal der Gemeinde als Gedächtnis und Verkündigung weit darüber hinausweisen, nämlich auf die Erlösung der Welt. Aber am Ende fügt Paulus, das ist der zweite Punkt, einen Satz ein, der in keinem der Evangelienberichte steht, der ihm also von unserem Herrn zusätzlich eingegeben worden ist. Da schreibt er im 1. Korinther 11, Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Seinen Jüngern aus Israel hatte der Herr in Matthäus 26 hier angekündigt, ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis an jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reiche meines Vaters. Für Israel sollte eine Unterbrechung eintreten. Erst im tausendjährigen Reich, im Millennium, wollte er den Kelch neu mit ihnen trinken. Die Gemeinde dagegen sollte ihn trinken, bis er kommt. Am Tage der Entrückung hört die Feier des Herrenmahls für die Gemeinde auf. Mit dem erlösten Israel fängt sie dann neu an. In diesem Sinne dürfen wir auch heute seinen Sieg von Golgatha verkündigen, den Sieg dessen, der von sich sagt, siehe, ich mache alles neu. Amen. Wir wollen noch beten. Ja, lieber Vater, wir können immer wieder nur staunen und danken und dich durch und in unseren Herrn Jesus Christus loben und preisen, zu was du uns befähigt und gemacht hast. Wie groß ist die Gnade, mit der du uns beschenkt hast? Wie groß sind deine Gaben, die du uns zuteil hast werden lassen und jeden Tag aufs Neue werden lässt? Wir danken dir, dass wir zu solch einem Stand geadelt sind. Und wir können dich immer wieder nur bitten, dass du die Zeit, die wir jetzt im Fleisch sind, dass du Gnade schenkst, dass wir mehr und mehr erkennen, ja, was du eigentlich mit uns vorhast, zu was du uns gemacht hast, wer du bist, wer unser Herr Jesus Christus ist und wie sehr du uns beschenkt hast, damit wir wirklich fähig sind, für dich da zu sein. Jeder Einzelne für die Dinge, die du ja tun willst, dass wir sie tun und du hast und gibst uns alles dazu an Kraft, an Möglichkeit, an Fähigkeit und das tust du, indem du uns erziehst, ganz leer machst. Ja, und das mögest du auch schenken, dass wir wirklich Gefäße werden, wo dein Geist wirksam ist, die mit deiner Kraft gefüllt sind, die aus dir heraus ja, leben, zeigen dürfen, weitergeben dürfen und wirken dürfen. Wir danken dir, dass du es vermagst und wir danken dir auch für deine Liebespläne, die weit über die Gemeinde hinausgehen. Ja, wir danken dir für deine Pläne mit deinem Volk Israel, auf die einmal alles das, was wir jetzt gehört haben, kommen wird. Aber auch nur, damit sie im Dienst dann für dich tauglich sind, damit sie das Heil hinaustragen zu den Nationen und danken dir, dass wir auch aus deinem Wort erkennen dürfen, du wirst wirklich einmal alles neu machen in und durch unseren Herrn Jesus Christus. Und es wird der Tag kommen, wo einmal jedes Geschöpf ein Gefäß ist, das mit deinem Geist erfüllt ist, wo du als Gott unter den Deinen, die du neu gezeugt hast, unter deinen Töchtern und Söhnen wandeln wirst, Ja, wir danken dir, dass wir auf diesen großen Tag zugehen dürfen, aber alles in seiner Reihenfolge, und auch daran wollen wir uns immer wieder erinnern und halten. Und wir danken dir für dein kostbares Wort, das uns das alles offenbart. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen.